Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Berühmte Filmemacher in Serie beim Filmfestival in Venedig, unter anderem Jim Jarmusch und François Ozon, stellten ihre Filme im Wettbewerb vor. Zwei prominente palästinensische Stimmen sprechen über das Leben in Gaza und den über 100-jährigen Konflikt mit Israel. Und wir besuchen einen romantischen Kunstort in Kleve, das Kuckuckhaus. Zuerst aber nach München. Die bayerischen Gemäldesammlungen geben 4 Raubkunstwerke zurück. Das soll ganz offensichtlich ein starkes Zeichen sein, dass es jetzt mit der Aufarbeitung der NS-Raubkunst im eigenen Haus vorangeht. Denn es gab heftige Kritik an einer womöglich verschleppten Rückgabepolitik der Gemäldesammlungen, auch von Seiten des Deutschlandfunks, nach der der langjährige Generaldirektor Bernhard Marz Anfang April gehen musste und eine Art Taskforce die Vorwürfe aufarbeitet. Wir hatten mehrfach berichtet. Für uns recherchiert den Fall Stefan Koldehoff, Chefreporter Kultur im Deutschlandfunk. Stefan, um welche Gemälde handelt es sich denn hier?
Es handelt sich um kunsthistorisch wenig wichtige Bilder und um wenig umstrittene Bilder, was die Herkunft angeht. 2 Gemälde von Franz Sigrist dem Älteren sollen an die Erben der ehemaligen von Juden geführten Münchner Kunsthandlung Brüder Leon zurückgegeben werden. Die musste 1936 zwangsweise schließen. Die Nachfahren des verfolgten ebenfalls jüdischen Bankdirektors Ernst Magnus sollen ein Heiligenbild von einem Schüler von Lukas Cranach dem Älteren bekommen. Das hatte Magnus verkauft, um die Flucht seiner Familie zu finanzieren. Und es geht um eine Wirtshausszene von Ernst Karl Georg Zimmermann. Wer da die rechtmäßigen Erben sind, das ist nach Angaben aus München noch nicht ganz klar.
Ein 5. Bild wird erstmal nicht restituiert. Da soll, wenn es das irgendwann mal gibt, vermutlich im nächsten Jahr, das Schiedsgericht angerufen werden. Warum?
Das ist mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz klar. Das wäre ein wirklich bedeutendes Bild, das Bildnis eines jungen Mädchens mit Strohhut von Friedrich von Amerling, einem der ganz wichtigen Porträtmaler des 19. Jahrhunderts. Das haben die Staatsgemäldesammlungen selbst als Raubkunst identifiziert und in die entsprechende Datenbank lostart.de eingestellt. Jetzt heißt es allerdings, der Erwerb, das war damals ein Tausch gegen andere Bilder aus den Museen, der sei bereits 1934 vereinbart und dann im Januar 35 vollzogen worden. Und jetzt spräche einiges dafür, dass es, Zitat, eindeutig und ausreichende Anhaltspunkte dafür gibt, dass das alles ein freies Geschäft gewesen sei, also nicht unter Druck, ordnungsgemäßer, üblicher Geschäftsverkehr. Ich verstehe das deswegen nicht, weil es eigentlich eine grundsätzliche Einigung seit vielen Jahrzehnten darauf gibt, dass seit dem 30. Januar 1933 alle Juden in Deutschland kollektiv verfolgt waren, unter Druck standen und es damit auch keine rechtmäßigen Geschäfte mit ihnen mehr geben konnte.
Ich will nochmal das Stichwort Lost Art aufgreifen. Seit Februar haben die bayerischen Staatsgemäldesammlungen ja mehr als 200 Werke in diese Datenbank eingestellt. Ist die Zeit des Bremsens jetzt vorbei?
Also es gibt zumindest ein bisschen mehr Tempo, allerdings noch nicht bei den wirklich wichtigen Fällen. Madame Soleil von Picasso zum Beispiel, das die Mendelssohn-Erben seit langem, langem, langem zurückfordern. Und man muss so ein bisschen den Eindruck haben, man hat jetzt eine Handvoll Bilder identifiziert, um vielleicht auch von anderen Problemen abzulenken. Wir haben ja vor einigen Monaten berichtet, dass Raubkunst gar nicht das einzige Thema in den Staatsgemäldesammlungen ist. Dass es da auch um Sicherheitsprobleme geht, um Personalprobleme, um sexuelle Belästigung von jungen Besucherinnen. Und das sind Probleme, die auch das Ministerium seit langem kannte. Und da muss sich der Kunstminister eigentlich auch fragen lassen, was machen Sie denn damit? Nicht nur mit der NS-Raubkunst.
Herzlichen Dank, Stefan Koldehoff, für diese Einschätzungen zu den bayerischen Gemäldesammlungen in München. Das Filmfestival von Venedig gilt als Auftakt der Oscarsaison. Auch in diesem Jahr hat das US-Kino auf dem Lido di Venezia einen massiven und wie es scheint auch ziemlich vielfältigen Auftritt, weshalb wir im Gespräch mit unserer Filmkritikerin Katja Nicodemus gleich einen Schwerpunkt setzen auf amerikanische Filme. Am Sonntagabend zum Beispiel lief der neue Film von Jim Jarmusch im Wettbewerb Father, Mother, Sister, Brother. Frau Nicodemus, was interessiert Jarmusch denn an diesen Verwandtschaftsbeziehungen?
Also ihn interessiert vielleicht das Unbehagen zwischen den Generationen, die Sprachlosigkeit und vielleicht auch die verschwundene Nähe oder eine Nähe, die nie vorhanden war. Und dieser Film, der besteht aus 3 Episoden. In der ersten besuchen Bruder und Schwester ihren Vater, gespielt von Tom Waits. In der zweiten, die in England spielt, da erlebt man den alljährlichen Teebesuch zweier Töchter bei ihrer, ja, distanzierten Mutter. Die 3 werden gespielt von Cate Blanchett, Vicky Krieps und Charlotte Rampling. Und in der dritten Episode besucht ein erwachsenes Zwillingspaar die Pariser Wohnung der offenbar bei einem Unfall ums Leben gekommenen Eltern. Und ich würde sagen, die erste Episode, die sitzt wirklich toll, denn schon bei der Autofahrt durch einen verschneiten Wald, da bekommt man mit, wie unterschiedlich das Verhältnis der beiden Geschwister zu diesem Vater, gespielt von Tom Waits, ist. Und Adam Driver, der Bruder, der unterstützt offenbar diesen alten Herrn finanziell und seine Schwester nicht. Und in dem leicht unordentlichen Haus des Vaters, der scheinbar am Existenzminimum lebt, da verbringt man dann so ein paar befangene Momente. Der Wasserhahn tropft, man weiß nicht so richtig, was man sagen soll. Und der Schwester fällt dann auf, dass der Vater eine Rolex trägt, angeblich eine Fälschung. Und als die beiden abgefahren sind, da zieht er dann die zerschlissene Decke vom schicken Sofa. Er entfernt die Abdeckung vom schicken BMW Oldtimer und braust im Anzug davon zu einer Verabredung. Also so viel zur angeblichen Rollenumkehr zu hilflosen oder verarmten Vätern. Und Father, Mother, Brother, Sister ist immer ein Film über, ja, man kann sagen, die unhintergehbare Fremdheit von Eltern und Kindern.
Gestern hatten gleich 2 US-Filme Premiere. Lassen Sie uns zunächst über den Film der Regisseurin Mona Fastwold sprechen. Was verbirgt sich denn hinter The Testament of Anne Lee?
Ja, ich muss erstmal sagen, dass Asche auf mein Haupt, die Regisseurin Mona Fastwold, die war mir nicht wirklich ein Begriff. Sie ist die Lebens- und Arbeitspartnerin von Brady Corbett. Gemeinsam haben sie das Drehbuch zu dessen großartigem Film The Brutalist geschrieben. Der hat ja im letzten Jahr für Furore gesagt. Mhm. Auch in diesem Jahr war er für 10 Oscars nominiert und er hat 3 gewonnen. Und The Testament of Anne Lee ist Fastwolds 3. Film und sie zeichnet da im 18. Jahrhundert das Leben der gleichnamigen Gründerin einer religiösen Bewegung nach, der sogenannten Shaker. Und Anne Lee war eben das Oberhaupt oder die Matriarchin dieser Bewegung, die ihren christlichen Glauben in ekstatischen Tänzen ausgedrückt hat und sich eben auch der Keuschheit verschrieben hat. Sie wird gespielt von Amanda Seyfried und das Leben dieser christlichen Utopistin und ihrer ganz unhierarchischen Glaubensgemeinschaft, das ist total spannend zu sehen. Und eben auch in diesem Film diese ekstatischen Tänze und Choreografien zu erleben, diese Gesänge. Man hat das Gefühl, eigentlich so einer Vorform des Rave beizuwohnen im 18. Jahrhundert. Und noch spannender ist es eigentlich, diese matriarchalische Glaubensgemeinschaft erzählt zu bekommen, weil sie sich eben gegen Gewalt richtete, gegen die Hierarchie und Gewalt der männlich geprägten Kirche. Also eine wirklich auch inhaltliche Entdeckung ist dieser Film.
Mhm. Nochmal USA, nochmal Wettbewerb, diesmal ein ganz anderes Genre. Wir blicken in die Gegenwart. Ein Film mit dem US-Action-Star Dwayne Johnson, nämlich The Smashing Machine, spielt, wie der Name schon sagt, in der Welt der Wrestler. Welchen Einblick gibt er in diesen ja sehr amerikanischen Sport?
Ja, also ich meine, dieser Film des Regisseurs Benny Safdie, der spielt in einem brutal männlichen Milieu, sozusagen das Gegenteil des vorherigen Films. Und dieser Actionstar, eben Dwayne Johnson, der spielt einen Freestyle-Wrestler, Ende der 90er Jahre, eine reale Figur übrigens. Und dieser Mark Kerr war eine Legende sozusagen der Ringer- und Martial-Arts-Welt. Und der Film setzt ein gegen Ende von Mark Kerrs Karriere, als er gegen seine Abhängigkeit von Schmerzmitteln kämpft und auch seinen ersten Kampf verliert. Und auch das ist ein Film über Körperlichkeit, die sich in unglaublich brutalen, nahezu regellosen Kämpfen manifestiert. Und es ist natürlich interessant, diese filmischen Wutbilder hier in Venedig nebeneinander zu sehen und auch zu sehen, wie sich das US-Kino immer wieder mit dieser Wut und Gewalt auseinandersetzt, ihren sozialen, psychischen, historischen Wurzeln. Und in The Smashing Machine, da sehen wir eben einen Mann, der nur gelernt hat zu kämpfen und der in seiner hilflosen Wut irgendwann zu versinken droht, der auch seine Freundin, gespielt von Emily Blunt, irgendwann zu verlieren droht.
Dann kommen wir jetzt zu einem nicht-amerikanischen Film, der gerade eben Premiere hatte. Der Franzose François Ozon hat Albert Camus' Roman Der Fremde verfilmt. Der Mann ist ja für leichte Filme bekannt, die aber auch tief schürfen können. Wie bringt Ozon den Stoff denn in unsere Gegenwart oder will er das überhaupt?
Ja, ich meine, auch Der Fremde ist natürlich ein Film über eine Wut, eine stille Wut, die sich in Nihilismus und in Gleichgültigkeit ausdrückt. Und Ozon inszeniert diesen Film mit einem relativ unbekannten jungen Schauspieler, Benjamin Voisin. Es ist eben die Geschichte dieses Mannes, der in Algerien der 30er Jahre einen Araber tötet mit einem Revolver, weil ihn ja die Sonne geblendet hat, so sagt er es dann im Prozess. Und Ozon inszeniert das mit Schwarz-Weiß-Bildern, die geben schon einen philosophischen Raum, aber die Inszenierung ist doch sehr gediegen. Und dieser Film hat sich für mich nicht in die Gegenwart geöffnet. Also anders als die anderen Wutbilder, über die wir gesprochen haben, bleibt dieser Film für mich dann doch eine cineastische Versuchsanordnung.
Katja Nikodemos, vielen Dank für diesen Bericht über die neuen Wettbewerbsfilme in Venedig. Der Landschaftsmaler Barend Cornelis Kuckuck gilt als einer der wichtigsten niederländischen Maler des 19. Jahrhunderts neben Vincent van Gogh. Er lebte von 1803 bis 1862. Arbeits- und Wohnort war jahrzehntelang aber Kleve. Sein Stadtpalais ist ein Kleinod der Romantik. Vom Künstler selbst beauftragt, heute ist es vielen als Museum und Kunstort aber vielleicht gar nicht bekannt. Seit Sonntag strahlt das Kuckuckhaus in Kleve barrierefrei in neuen Glanz nach 2,5-jähriger Sanierung. Eigentümerin heute ist die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege, die das alles unternommen hat. Christiane Vielhaber war für uns dort. Christiane, was ist das für ein Ort?
Karin, erstmal ganz schnell, barrierefrei und bis Ende der Woche kostenfrei. Das sollte man genießen. Seit Ende der 90er Jahre fahre ich regelmäßig nach Kleve oder nach Bad Burkau. Da kannst du hinspucken. Also das eine ist das Beuys-Museum und das andere ist das Kurhaus Kleve. Und mitten in Kleve gab es schon immer dieses Kuckuck-Museum. Und Gott, habe ich gedacht, 19. Jahrhundert, muss ich das haben? Muss ich diesen Landschaftsmaler kennen? Und jetzt bin ich gestehe es, zum ersten Mal da gewesen. Und ich bin sowas von begeistert. Du musst dir vorstellen, du würdest jetzt einen Buddenbrock drehen oder einen Fontane, Effi Briest, kommt da die Treppen runter. Es ist also ein Stadtpalais. Es ist zwar nach italienischen Vorbildern von einem Klever-Architekten gebaut, aber das hat sowas. Unten war, dann waren die Wirtschaftsräume und dann diese knarzenden Treppen, die sich so steil raufwinden. Ganz oben das Gesinde. In der Belletage waren seine Ausstellungen und darüber die Räume für die Kinder und das Boudoir für seine Frau mit dem kleinen Balkon nach draußen. Und dann guckst du und dann erfährst du aber, dass nicht nur ich begeistert bin, sondern dass diese großen Fenster, diese großen lichten Fenster, zum Beispiel für den Besuch, als Helmut Schmidt, damals unser Kanzler, mit dem niederländischen Präsidenten sich da getroffen hat. Jahre später, Merkel hat sich da getroffen. Also das ist was, ne? Das strahlt was aus.
Und das Haus war ja auch tatsächlich sein Atelier. Wer war jetzt aber Barend Cornelis Kuckuck und warum kennen wir ihn nicht? Habe ich da eine Lücke, du da eine Lücke oder hat er vielleicht tatsächlich viel zu konservativ gemalt?
Nee, konservativ nicht, aber wir haben unseren Caspar David Friedrich und dann ist bei uns mit der Romantik vorbei und die sind auch vom Zeitraum etwas ähnlich. Warum ist er nach Kleve gekommen? Die Niederlande oder die Holländer kennen keine Bäume, kennen keine Wälder und er war ein Steuerflüchtling. Also die preußische Steuergesetzgebung war so, dass er, der ganz viel Geld verdient hat und davon auch gelebt hat, dass Willem II., also der König, der Niederländische, bei ihm gekauft hat. Und das war schon mal die halbe Miete. Davon hat er erstmal oben so einen Rest von so einem Turm gekauft, hat sich dann da das Atelier oben hingebaut, wo übrigens später auch Beuys häufiger zu Besuch war, der auch 61 die erste Ausstellung in einem Museum hatte, Josef Beuys, in Kleve, in seinem Geburtsort. Und dann hat er sich eben dieses Haus bauen lassen. Was ihn auszeichnet, ist eine grandiose Präzision. Also wenn du was sehen willst, wie Bäume aussehen, wie Eichen aussehen, wie Buchen aussehen, wie Blätter aussehen, wie Stimmung aussehen, wie Jahreszeiten aussehen. Und das ist eben nicht nur dieses Holländische, die Eisläufe, ne, und die Heueinfahrten und so, sondern da ist was, wo er die Augen zugemacht hat, ist, ich meine, es gab noch keine Eisenbahn, aber es gab schon Industrialisierung. Und da ist wirklich, das würde man dann romantisch nennen. Aber er hat auch gesagt, ja, hier, was die Nachbarn, die Düsseldorfer Malerschule, das ist mir alles zu literarisch. Man muss rausgehen in die Natur. Und nichts Schöneres ist eigentlich in diesen Bildern zu sehen als Natur.
So, und jetzt mit der Wiedereröffnung sind auch zwei große Waldlandschaften zurück in Kleve, die mit Hilfe der Kunststiftung der Länder und anderen Stiftungen erworben werden konnten. Warum sind die so bedeutend?
Sie sind bedeutend, weil ich meine, hast du schon mal ein Landschaftsgemälde gesehen, was fast 2 Meter hoch ist? Nee. Der holländische König, Wilhelm II., hat gesagt, mach mir das. So, und der König war verheiratet mit einer Schwester vom Zar. Zar Nikolaus. Und dann ist Zar Nikolaus gekommen und hat gesagt, will ich auch haben. Ja. Ja. Und dann gibt es das und das. Und dann gab es noch Friedrich Wilhelm IV., also der preußische König, der auch da zu Gast war. Er hat dieses Kurhaus eröffnet. Der hat nicht eins von diesen großen, sondern so ein kleineres, was irgendwie in den Kriegswirren verloren gegangen ist. Aber dieses eine Gemälde konnte jetzt zurück, mehrere, aber dieses eine große konnte jetzt zurückerworben werden. Und das hängt in einem Raum. Wie gesagt, das Parkett knarzt und die Fensteraussichten sind so toll. Und dann stehst du davor und denkst, das ist die niederrheinische Landschaft, die gebirgig ist.
Christiane Vielhaber, vielen Dank für diese Einblicke in einen Ort der Romantik. Das Kuckuckhaus in Kleve ist saniert. Palästinensische Stimmen in deutschen Medien über Gaza sind selten zu hören, möglicherweise auch, weil sie Worte wählen für das, was in Gaza passiert, die hierzulande als extremistisch oder israelfeindlich gewertet werden. Hier kommen jetzt zwei Intellektuelle zu Wort, die auch Autoren sind, die Lage in Gaza gut kennen, auch wenn sie nicht dort leben, nämlich der US-amerikanische Historiker Rashid Khalidi. Er hat Familie in Gaza und im Westjordanland. Sein Ururgroßonkel war vor 100 Jahren Bürgermeister von Jerusalem und versuchte schon damals zu Beginn des Zionismus zu vermitteln. Und der Schriftsteller Atef Abu Saif. Er war 2019 bis 2024 Kulturminister der palästinensischen Autonomiebehörde. Und eines der 2 Tagebücher, die er in Gaza schrieb, heißt »In der Schwebe«. Heute lebt er in Italien. Cornelia Zetsche hat mit beiden Autoren über den Kriegsalltag in Gaza gesprochen.
Im Krieg geboren und im Krieg gestorben, das ist Naim im Roman In der Schwebe. Der 60-jährige Drucker produziert in Gaza Poster junger gefallener Märtyrer. Als er selbst von einem Scharfschützen getötet wird, streiten sein Sohn und sein Neffe, ob auch Naim ein Held war und auf einem Poster öffentlich als Märtyrer gezeigt werden soll. Ein alltäglicher Fall, sagt Schriftsteller Atef Abu Saif. Im Roman und in 2 Tagebüchern beschreibt er den Kriegsalltag. Essen suchen, Freunde betrauern, Leichen bergen. Er weiß, Menschen in Gaza beschriften ihre Körperteile, falls eine Bombe sie zerfetzt. Er selbst schrieb seinen Namen auf seine Hände, Arme und Beine. Er tat das auch bei seinem Bruder und seinem Sohn. Atef Abu Saif war wichtig, als ganzer Mensch beerdigt zu werden.
So my main concern was that if I die, they collect my body and just in the grave they put me complete.
Gaza liegt in Schutt und Asche. Über 62.000 Tote werden gezählt. Israel ist gespalten. Hunderttausende demonstrieren für Frieden und die Befreiung der Geiseln. Alle sind traumatisiert vom Blutbad am schwarzen Schabbat. Auch der amerikanisch-palästinensische Historiker Rashid Khalidi von der Columbia University war geschockt. Aber er sieht den 7. Oktober als Folge des 100-jährigen Kolonialkriegs.
To see this as a unique event which starts on October 7th is to do serious violence to history.
Den 7. Oktober als einzigartig zu sehen hieße, der Geschichte Gewalt anzutun. Besatzung heißt Gewalt, sagt Rashid Khalidi. Die Gewalt Tag aus, Tag ein schlägt auf die Besatzer zurück. Man kann Menschen nicht jahrzehntelang in einen Käfig sperren, ohne dass sie darum kämpfen, rauszukommen. Kämpfen sie mit Samthandschuhen nach Regeln des Kriegsrechts? Leider nein. Die Gewalt forderte die höchste Zahl an Todesopfern in Israels Geschichte seit 1948. 800 Zivilisten, sagt er. Familien, einst aus Jaffa vertrieben, sahen von Gaza aus hinter Stacheldraht, was mit ihren Häusern geschah, schreibt der streitbare Historiker in seinem Buch Der 100-jährige Krieg um Palästina und zitiert Theodor Herzl. Der Vordenker des Zionismus sah vor, Ländereien sachte zu enteignen und die arme Bevölkerung unbemerkt über die Grenzen zu schaffen. Heute will Israels Finanzminister Smotrich aus dem Westjordanland mit 800.000 und mehr Siedlern eine jüdische Realität machen. Sie entwurzeln uns, sagt Abu Saif. Wenn Museen, Universitäten, Theater, Kinos, Cafés in Gaza zerstört werden, was bleibt dann noch von der eigenen Identität? Fragt der Ex-Kulturminister der Autonomiebehörde.
Culture has a multiple role to play under conflict.
Kultur sieht er als Beleg für Widerstand und für die Existenz des Volkes, gegen den zionistischen Slogan »Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land«. Mitten im Horror spielen Schüler der Musikhochschule in Gaza auf Instrumenten aus Blechbüchsen. Atef Abu Saif wuchs im Flüchtlingslager Jabalia auf. Als Kinder provozierten sie die israelischen Soldaten und tanzten den Dakba, den Nationaltanz, heute Weltkulturerbe. Später wurde der Schriftsteller mehrfach verletzt, von der Hamas und von den Israelis. Schreiben ist für ihn ein Instrument des Überlebens.
At certain moment in Rafah, I was not sure if I was alive or dead. You know what I do? After I finish writing, I sit in my tent.
Einmal in Rafah war Atef Abu Saif nicht mehr sicher, ob er noch lebte. Er setzte sich in sein Zelt und las laut, was er geschrieben hatte. Als er seine Stimme hörte, sagte er sich, wow, diese Person spricht über mich. Als ich das schrieb, war ich noch am Leben. Das beweist, ich lebe. Die Hamas habe der palästinensischen Sache geschadet, sagt er. Natürlich gäbe es jüdische Wurzeln in Palästina, so wie arabische in Spanien. Aber wir müssen die Vergangenheit wegschieben und die Gegenwart verhandeln, sagt er und hofft auf die Weltgemeinschaft. Präsident Trump sei die Schlüsselfigur und Europa Israels wichtigster Handelspartner, bilanziert Rashid Khalidi. Aber niemand habe versucht, Israel zu stoppen. Wir alle sind verantwortlich.
Cornelia Zetsche war das mit palästinensischen Stimmen zum Krieg in Gaza. Und jetzt die Kulturmeldung mit Michael Köhler.
Er ist viel gehörter, viel geehrter Osteuropa-Historiker, Kritiker des russischen Präsidenten Putin und engagierte Stimme für eine unabhängige, souveräne Ukraine. Karl Schlügel erhält dieses Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Die ukrainisch-deutsche Schriftstellerin und Journalistin Katja Petrovskaja wird, wie wir heute bekannt wurde, die Laudatio am Ende der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche auf ihn halten. Auch sie wurde für ihr Werk und ihr Engagement für die Menschen in der Ukraine mehrfach ausgezeichnet. Er war gelernter Maurer, Architekt und prägte als Senatsbaudirektor das wiedervereinigte Berlin. Hans Stimmern ist im Alter von 84 Jahren in Lübeck gestorben.
Meine wichtigste Idee war, diese gegensätzlichen Haltungen, die beide Hälften der Stadt geprägt haben, irgendwie zu heilen.
Zwischen 1991 und 2006 war er mit Unterbrechung Senatsbaudirektor. Der gebürtige Lübecker gestaltete den Wiederaufbau der Stadtmitte entscheidend mit. Am Potsdamer Platz etwa, am Pariser Platz, an der Friedrichstraße und in der City West. Dabei befolgte er die Idee einer kritischen Rekonstruktion. Das Oscar-preisgekrönte Western-Epos mit Kevin Costner von 1990, das hieß »Der mit dem Wolf tanzt«. Und darin spielte Graham Greene einen Schamanen und Medizinmann. Gegenseitig bringen sich die beiden das Wort für Büffel darin bei.
Buffalo.
Tatanka.
Buffalo.
Buff.
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 Buff. Buffalo. Tatanka.
Zaghafte Annäherung in Silben. Der Schauspieler Graham Greene wurde dafür berühmt. Er ist gestern in Stratford, Ontario, im Alter von 73 Jahren gestorben. Der kanadische First Nations Schauspieler gewann in seiner Karriere zahlreiche Preise. Barbara Klepsch, das ist die sächsische Kulturministerin, die ist 3 Monate vor Ende des Kulturhauptstadtjahres in Chemnitz mit dem Besuch zufrieden. Sie spricht jetzt schon von einem Riesenerfolg. Der Tourismus habe gewonnen. Überschattet wird das heute von einem Antisemitismusvorwurf gegen das internationale Festival für urbane Kunst. Ihnen wird vorgeworfen, antisemitische Kunst zu zeigen. Das berichtet die Chemnitzer Freie Presse heute. Das Kunstwerk sei inzwischen verdeckt, eine Arbeit abgehängt. Es handelt sich um ein Werk des in Leipzig lebenden britischen Künstlers Luke Carter mit Blick auf den Gaza-Krieg und dem Schriftzug »Deutschland mordet mit«. Obwohl die Arbeit des Künstlers in ihrer Intention nicht antisemitisch sei, haben wir uns entschieden, diese Teile abzuhängen, erklärte die IBUG, das ist die Industriebrachen-Umgestaltung. Die Vorwürfe würden, unabhängig vom bereits initiierten Prüfungsprozess, von der Kulturhauptstadt Chemnitz sowohl juristisch als auch inhaltlich untersucht.
Vielen Dank, Michael Köhler. Und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten hören Sie in den Informationen am Abend unter anderem Außenminister Wadefuhl in Indien und Putin und Kim zu Besuch in China. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.